Das ist der Podcast Raum Digital, der Podcast zur Digitalisierung in der nachhaltigen Stadt- und Ortsentwicklung. Durch automatisierte Fahrzeuge wird Mobilität im Raum neu gedacht. Distanzen werden noch hypothetischer, weil die Zeit im Auto kaum mehr zählt. Das sagt Julian Moritz Renninger über das aktuell laufende Pilotprojekt Automatisiertes Fahren im Furtal. Julian arbeitet bei der langfristigen Angebotsplanung der SBB und verantwortet für die SBB unter anderem dieses Pilotprojekt zu intelligenter, automatisierter Mobilität. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit ihm darüber, was diese Technologie für den Raum und die Planung, aber auch für die Raumplanerinnen und Raumplaner letztendlich bedeutet. Hallo Julian.
Hallo Dirk.
Ich freue mich, dass wir heute über die Zukunft des öffentlichen Verkehrs sprechen und du uns mitnimmst ins Furtal und über das laufende Pilotprojekt zu automatisiertem Fahren berichtest. Die Fahrzeuge sind ja jetzt auf der Straße. Was sieht man da schon? Was ist geplant? Kannst du uns das Projekt ein bisschen näher erläutern?
Sehr gerne. Zusammen mit dem Kanton Zürich, inzwischen auch dem Kanton Aargau und dem Swiss Transit Lab haben wir im Furtal das Projekt IAMO gestartet. IAMO steht für intelligente automatisierte Mobilität. Und wir möchten den Menschen in der Schweiz, den Fachexpertinnen, aber auch den PolitikerInnen möglichst rasch ermöglichen, dass sie so automatisierte Fahrzeuge nutzen können. Und genau dafür haben wir eben das Furtal herausgesucht. Und im Moment sind wir daran, das Ganze vorzubereiten. Seit ein paar Wochen fahren die Fahrzeuge auch auf der Straße. Sie fahren aber noch manuell, denn im Moment vor dem Projektstatus müssen sie wie das Gebiet erst kartieren und kennenlernen. Dann nehmen dann die LiDAR-Radare im Auto und die Kameras das Gebiet auf. Dann tut ein Team dieses Gebiet annotaten, das heißt sozusagen, wo sind Bordsteine, welche Geschwindigkeitsschilder gibt es etc., damit das Auto immer ganz genau weiß, wo es ist. Da wird so eine HD-Karte erstellt. Und dann bald, sobald uns das Astra die Bewilligung gibt, dass die Autos auch autonom fahren dürfen, beginnt die Trainingsphase. Und in dieser Trainingsphase sitzt immer noch jemand hinter dem Steuer und ist oft auch am Anfang noch sehr, sehr viel selber am Lenken, aber der Algorithmus lernt Stück für Stück die Situation in der Schweiz kennen, die Fahrverhalten in der Schweiz, die lokalen Gegebenheiten und die Software wird die trainiert auf den Case hier. Und Stück für Stück ist dann irgendwann von einer Trainingsphase, geht man dann in eine Testphase über und die Person, die sicherheitswahrende Person, die hat immer weniger Kontrolle, also die kann immer noch Kontrolle über das Fahrzeug, aber muss immer weniger eingreifen, bis irgendwann so weit der Punkt ist, dass man sagt, okay, jetzt kann im Hintergrund eigentlich eine Sicherheitsaufsicht übernehmen. Das ist dann eine Zentrale, die dann die Fahrzeuge überwacht. Und das dann noch eine Weile parallel. Und irgendwann dann geht dann die Person ganz aus dem Fahrzeug hinaus. Bis dann braucht es aber noch. Müssen ja erstmal zeigen, dass man nicht mehr eingreifen muss. Aber so geht es Stück für Stück voran.
Und du sagst, jetzt kartiert ihr und du hast beschrieben, was die Schritte sind. Wann ist denn so der letzte Schritt erreicht, dass ihr autonom fahrt?
Das ist immer eine Frage, wie man fragt. Fragt man diejenigen, die optimistisch sind? Fragt man den Hersteller? Fragt man die Behörde? Momentaner Status ist, dass wir im Frühling nächsten Jahres live gehen wollen, öffentlich mit der Bevölkerung. Kann aber gut und gerne sich auch noch verzögern, kann gut und gerne auch ein bisschen schneller werden. Das hängt sehr davon ab, wie gut die Technologie performt. Wir wissen vom weltweiten Vergleich, dass sie eigentlich sehr gut performt, aber wer weiß, vielleicht gibt es in der Schweiz ja doch gewisse spezielle Voraussetzungen. Und es hängt auch davon ab, wie sehr wir und auch die Behörden der Technologie auch vertrauen. Also wir haben jetzt wie noch keinen Freipass, sondern man schaut sich das mal an, wie gut das funktioniert und macht dann Stück für Stück.
Das heißt, für jeden Schritt braucht es dann auch wie eine weitere Bewilligung, dass man autonomer fahren kann.
Bewilligung nicht, die gibt es wie in einem Wusch, aber es ist wie eine Erlaubnis, einen Schritt weiter zu gehen. Es ist dann keine Bewilligung, sondern es ist wie ein Agreement. Jetzt kann man den nächsten Schritt gehen. Wie das genau abläuft, ist wie eigentlich klar, aber gleichzeitig auch nicht klar. Weil ich glaube und ich sehe auch, dass die Behörden und auch wir und auch der Hersteller sehr, sehr viel gerade auf dem Weg lernen. Und man hat gewisse Themen, wo man jetzt denkt, die sind ganz wichtig und die muss man jetzt ganz klären und merkt man eigentlich, ah, das waren ja die falschen Fragen, muss ja das klären. Und ich glaube, das ist noch was, was sich zeigen wird. Aber das ist ja auch gerade der Sinn von so einem Pilotprojekt, dass man sich möglichst viel Freiheit gibt und gleichzeitig aber auch eine klare Einendung, was möglich ist und was nicht, damit man gemeinsam lernen kann. Also für mich wäre es jetzt gar nicht dramatisch, wenn es ein bisschen später live geht oder ein bisschen früher. Es ist nicht so relevant. es ist mehr relevant, dass wir uns damit beschäftigen, Technologie kennenlernen und wirklich diesen Schritt machen, einen Menschen aus dem Fahrzeug rauszunehmen, dass niemand mehr im Fahrzeug sitzt und das Fahrzeug vollkommen automatisiert fährt. Und wir dann auch bereit sind, das öffentlich nutzbar zu machen und nicht nur im geschlossenen Kreis.
Es gab ja schon auch in der Schweiz verschiedene Pilotprojekte zum automatisierten Fahren. 2016 der Postbus in Sion beispielsweise, ich glaube, der war der erste. Was ist denn jetzt dann eurem Pilotprojekt das Spezielle?
Das Spezielle gar nicht so sehr an unserem Pilotprojekt, sondern mehr daran, dass die Technologie seit 2016 wirklich auch einen großen Sprung gemacht hat. Es gibt ja immer so diese klassische Hype-Kurvenentwicklung, dass man eine neue Technologie extremst hypt und sagt, jetzt wird sie sofort die Welt verändern. Und dann merkt man so ein bisschen, ist doch alles so ein bisschen komplizierter, als man dachte. Und währenddessen wird natürlich die Technologie oder das Thema weiterentwickelt. Und dann ist man langsam so auf dem Ast, dass es funktioniert, anders als gedacht, aber es funktioniert. Und gerade da befinden wir uns. 2016 sind die Fahrzeuge 30 km/h gefahren. Sie sind sehr, sehr langsam gefahren. Sie hatten viele Spezialfälle, wo sie dann sofort Angst bekommen haben und irgendwie gebremst haben. Es waren erste Versuche. Und inzwischen ist man so weit, dass man ja eigentlich in Amerika und in China etablierte Technologien hat, die schon mehrere Millionen Kilometer gefahren sind. Also die drei großen chinesischen Marktführer, Baidu, WeRide und Pony.ai, haben zusammen zum Beispiel ungefähr 270 Millionen Kilometer automatisiert gefahren, kommerziell auf der Straße. Und sozusagen, man hat mit einer ganz anderen Technologie zu tun, die 80 km/h, 110 km/h fährt, im normalen Straßenverkehr, durch Kreisel, alle Situationen handeln kann. Das ist schon was anderes als vor 2016. Von dem her versuchen wir auch immer zu sagen, 2016 hat man die Technologie erprobt und hat gesehen, sie ist noch nicht so weit. Und jetzt muss man eigentlich sagen, die Technologie, die erprobt man nicht mehr. Wir wollen eigentlich auch nicht die Technologie erproben, sondern wir wollen eigentlich die Anwendung erproben. Wir wollen eigentlich zeigen, was die Chancen und die Risiken dieser Technologie sind. Und nicht mehr die Technologie selbst testen. Das ist eigentlich erledigt. Das ist zwar schwierig teilweise im Zusammenhang mit den Behörden, die das natürlich nicht kennen, die nicht in China waren, die nicht in Amerika waren, die Technologie nicht kennen. Ihnen fehlt wieder der Beweis, der emotionale. Aber nichtsdestotrotz geht es uns im Projekt eigentlich nicht darum, die Technologie zu erproben, sondern wir wollen eher einen Schritt weiter.
Und im Furtal sind das jetzt normale PWs, die da fahren. Und ihr seid ja als SBB in dem Projekt. Ich nehme mal nicht an, dass ihr einen Taxidienst anbieten wollt. Was ist so der Hintergrund dafür, dass ihr jetzt diesen Pilotversuch mit PWs macht?
In deiner Frage sind zwei Sachen versteckt. Warum PWs, warum SBB? Fangen wir mit den PWs an. Das mit den PWs hat eigentlich eine recht simple Begründung. Wir haben die Technologie, oder WeRide, unser Technologie-Provider, hat die Technologie, die sie haben, auf einen Nissan draufgeschraubt. Und das hilft uns gerade eben, weil ein Nissan oder dieser Nissan Ariya, den wir haben, das ist ein in Europa zugelassenes Fahrzeug. Die Behörden und wir auch selber haben Vertrauen in dieses Fahrzeug, dass das rechtzeitig bremsen kann, dass es gut beschleunigen kann, dass die Technologie funktioniert, dass das ganze Ding robust ist, dass die Reifen funktionieren, etc. etc. Und obendrauf hat man eben diese neue selbstfahrende AI-Technologie gemacht. Und wenn es jetzt um den Zulassungsprozess geht oder in diese Ausnahmebewilligung, die wir bekommen, dann muss man sich nur das AI-Thema anschauen. In einem zweiten Schritt dann, wenn wir uns sozusagen an die Technologie gewöhnt haben, möchten wir im Pilotprojekt auch noch Kleinbusse erproben oder Busse. Und dann ist das Fahrzeug auch neu, weil es gibt in Europa noch keine Fahrzeuge, die eine Zulassung haben, homologisiert, die diese Anforderungen erfüllen, die diese Technologie an die Fahrzeuge hat. Man müsste einen ganz neuen Fahrzeugboden und ein ganz neues Grundmechanik bauen. Und die gibt es in China zum Beispiel, und dann müssen wir ein Fahrzeug nehmen, was hier noch nicht zugelassen ist. Und dann muss die Behörde zwei Dinge verstehen, die neue Technologie und das neue Fahrzeug. Und um die Komplexität ein bisschen auseinanderzuziehen, haben wir das wie in zwei Schritten gemacht. Sprich, die PWs sind ein bisschen unglücklich, weil wir wollen ja eigentlich zeigen, dass die selbstfahrende Technologie auch im öffentlichen Verkehr sehr, sehr viel oder sagen wir in der kollektiven Mobilität sehr, sehr großen Beitrag leisten kann. Und der PW ist da so ein bisschen der falsche Case dafür. Aber mit Blick darauf, dass wir versuchen, dass wir möglichst schnell diese Technologie erlebbar und begreifbar machen wollen, haben wir uns dafür entschieden.
Und jetzt, wie du es beschreibst, ist eigentlich der zweite Teil, warum SBB, wie klar. Ne? Es geht um möglichst schnell die Erfahrung sammeln, in die Diskussion reinkommen und nicht die Grundfrage, ob das Ding fährt und bremsen kann.
Genau. Und wir möchten als SBB möglichst rasch, oder auch als Kanton Zürich und Kanton Aargau übrigens, auch als Swiss Transit Lab, wir sind da sehr ähnlich, aber wir haben da eine sehr deckungsgleiche Vision. Wir möchten wie zeigen, dass diese Technologie funktioniert und den öffentlichen Nahverkehr sehr stark verändern kann und wir uns als Schweiz damit auseinandersetzen müssen. Und wir glauben, das ist ein bisschen das Eigeninteresse der SBB, dass ein sehr, sehr starker, guter Nahverkehr uns auch als SBB hilft. Weil die Menschen müssen ja auch zum Bahnhof kommen, sie müssen vom Bahnhof an ihr Ziel kommen. Und je besser der Nahverkehr ist, desto besser kann auch die Bahn genutzt werden. Das ist so ein symbiotisches Verhältnis. Und wir wollen eben mit diesem Pilotprojekt ein bisschen den Gedankenhorizont eröffnen und zeigen, hey, man kann den Nahverkehr anders denken, aber wenn wir nichts tun, ist das auch ein großes Risiko für den Nahverkehr. Und in diesem Spannungsfeld befinden wir uns. Und gerade weil es ja auch ein großes Spannungsfeld ist und sehr, sehr lokal ist, ist es sehr, sehr toll, dass wir eben mit Partnern wie den Kantonen zusammenarbeiten dürfen. Weil wir als SW alleine, das wäre falsch. Ich glaube, es ist gerade wichtig, dass wir zusammendenken und zusammenspannen und gemeinsam rausfinden, hey, wie kann es und soll es denn sein?
Wenn du schon so die Raumwirkung ansprichst, also ich gebe dir recht, das ist gerade diese Schnittstellen außerhalb der dichten Zentren ist sicher ein Punkt, wo man Verkehr anders, eigentlich besser auf die individuellen Bedürfnisse hin ausrichten kann, wenn man andere Angebotsformen hat. Ist denn gedacht, neben dem Furttal, dass wie so in Übergänge vom Urbanen in die Agglomeration oder jenseits der Agglomeration solche Technologie einzusetzen? Oder ist das noch zu früh zu sagen, wie passt das eigentlich in die langfristige Fahrplan- oder Mobilitätsangebote rein?
Wir haben konzeptionelle Ideen, wo wir die Technologie der selbstfahrenden Fahrzeuge primär sehen. Es ist aber nicht aus uns als SW, das wie vorzugeben oder zu zeigen, wie das ist. Ich glaube, das müssen die Kantone, die Besteller, die lokalen Betriebe für sich selber definieren, wie sie das haben wollen. Ich glaube, mit unserem Projekt können wir einen Beitrag leisten, um zu verstehen, wo es wirklich sinnvoll ist und nicht. Wichtig zu verstehen ist aber, und das merken wir oft, Technologie selber verändert ja eigentlich nicht groß etwas jetzt im öffentlichen Verkehr, weil die Technologie kann ja benutzt werden für ganz normale Linienbusse, sie kann benutzt werden für Kleinbusse, sie kann benutzt werden für On-Demand-Taxis. Das Einzige, was sie eigentlich macht, ist, dass sie potenziell, das gilt es eben noch zu beweisen, den Nahverkehr wie billiger macht. Also dadurch, dass man Kosten spart, weil uns sowieso das Personal fehlt im Nahverkehr, um das Busangebot wirklich stark auszubauen und die Menschen, die Busse fahren, einen großen Kostenfaktor sind. Wenn wir diese nicht mehr im Bus haben, sondern in kleinerer Zahl in der Sicherheitsaufsicht, dann können wir mit dem gleichen Geld sehr, sehr viel mehr erreichen. Die selbstfahrende Technologie wird, glaube ich, im klassischen öffentlichen Verkehr gar nicht zu so einer Revolution führen, sondern man kann eher mehr machen mit dem gleichen Geld. Aber die Technologie verändert ja eigentlich nichts. Sobald wir große Mengen haben, müssen wir immer noch im Linienverkehr fahren. Wir brauchen eine gewisse Taktung, damit die Leute sich darauf verlassen können. Sobald der Raum dünner wird, lohnt es sich nicht mehr, down in den Linienverkehr zu fahren und wechselt man vielleicht eher auf On-Demand-Angebote. Also die Werkzeuge sind eigentlich alle da. Nur mit dieser Automatisierung kann man das ein bisschen, wie soll ich sagen, vereinfachen, besser investieren, ein bisschen flexibler gestalten. Aber eigentlich revolutioniert es ihn nicht eigentlich. Ich glaube, die viel größere Revolution ist auf der Robotaxi-Seite, auf der persönlichen Seite, auf der Uber-Seite. Und das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Für was wird diese Technologie eingesetzt? Im Sinne der Öffentlichkeit, des öffentlichen Verkehrs oder im Sinne der Privatmobilität? Und ich glaube, die Technologie führt dazu, dass diese Schnittmenge so ein bisschen verwischt. Also heutzutage ist wie klar, Taxi ist Privatverkehr, mein eigenes Auto ist privat, öffentlicher Verkehr ist größere Busse. Diese Zwischenebene wird, glaube ich, viel mehr verwischen.
Ja, nee, das kommt gerade in dem Bereich, wo jetzt On-Demand diskutiert wird, ist das sicher ein Thema. Das, wenn ich zum Zürich-Stadelhofen fahre, da ist dann die Grenze erreicht. Das kriege ich nur mit S-Bahn im Minutentakt hin. Einfach diese hohe Frequenz an Menschen, die bewegt werden müssen. Aber gerade in der Agglomeration oder in Rändern der Agglomeration ist das sicher ein Thema.
Genau, deswegen ist gar nicht so sehr die Thema der Automatisierung, sondern eher, welche Verkehrsmittelgröße ist für welchen Raum passend. Und ich glaube, die Technologie gibt uns einfach ein bisschen mehr Freiheit, dass wir ein bisschen mutiger denken dürfen. Aber die Fragen stellen sich genau die gleichen wie heute. Ob jetzt automatisiert oder nicht, ist eigentlich ein bisschen irrelevant.
Und zu diesem mutiger Denken liefert ihr gerade die Blaupause, dass man sehen kann, was heißt das denn? Und was heißt das dann letztendlich auch für die Gemeinden, die mitmachen? Was heißt das für deren öffentliche Räume, wenn Straßenräume anders gestaltet werden können? Aber wenn ich so an Ein- und Ausstiegszonen denke, sicherlich auch anders gestaltet werden müssen.
Ja, und ich meine, in unserer Diskussion, die wir gerade führen, gehen wir davon aus, dass die selbstfahrende Technologie für den öffentlichen Verkehr genutzt wird. Aber es muss ja eigentlich gar nicht sein. Ein Szenario, wo man sagt, dass eigentlich die Uber-Vision das ist, was sich durchsetzt, finde ich nicht so unrealistisch. Also warum sollte ich als Privatperson in der Agglomeration auf dem Land in öffentliche Verkehrsmittel nutzen, wenn ich mir jederzeit eigentlich billigen Uber-Taxi bestellen kann, was mich von Tür zu Tür bringt. Es ist schon eine Frage von, warum oder was ist eigentlich die Rolle des öffentlichen Verkehrs, wenn ich jederzeit ein Fahrzeug von zu Hause bestellen kann, das mich irgendwo hinbringt. Und das ist einmal leider nun mal sehr viel bequemer als irgendwo umsteigen egal wie sexy verkehrsrechtliche Halben sind, ich muss immer noch laufen, irgendwie Trepp auf, Trepp ab. Ich muss irgendwie immer noch den Raum mit anderen Menschen teilen, auf die ich keine Lust habe unter Umständen. Also es ist nicht so klar, finde ich, dass sich dieses Narrativ, dass automatisierte Technologie wird für öffentlichen Verkehr eingesetzt, durchsetzt. Im Moment herrscht eher auf der Welt ein anderes Narrativ, weil die Hersteller aus dem asiatischen, aus dem amerikanischen Raum kommen, die andere Mobilitätserlebnisse und Erfahrungen haben und andere Städte haben, die andere Dinge geben. Also in ihren Gedankenfeld sind es einfach Robotaxis oder vielleicht höchstens noch Kleinbusse, that's it. Also ich komme gar nicht auf die Idee, dass man da irgendwie super integrierte Systeme will. Hä, viel zu anstrengend. Ich bestelle mir ein Uber-Taxi, go.
Mit Aufkommen von Uber hat man in der Bay Area Studien gemacht, wie gerade die Leute von den Tech-Unternehmen, die das sehr früh, sehr intensiv genutzt haben. Und da hat man festgestellt, dass der Sprawl eigentlich zugenommen hat. Die sind weiter nach draußen gezogen, weil es für sie günstiger ist und sie eigentlich ab der Haustür im Uber anfangen konnten zu arbeiten.
Ja, ich glaube, das ist eine der großen Gefahren von der automatisierten Technologie, die wir so ein bisschen unterschätzen. Ich habe so die persönliche These, die Erfindung und die Skalierung der Bahn hat sehr, sehr stark verändert, wie der Raum aussieht in Europa und in der Schweiz, wo wir unsere Fabriken bauen konnten, wie wir Dinge von A nach B bringen konnten, wie wir uns Menschen von A nach B transportieren konnten. Und dann das Aufkommen des Automobils, dass plötzlich Einfamilienhausquartiere möglich waren, die am Rand der Siedlungsraum waren, etc. etc. Und ich glaube, durch das Aufkommen der automatisierten Fahrzeuge ist eigentlich der nächste Paradigm-Shift möglich, dass wir Mobilität und Raum nochmal anders begreifen. Was ja wie für mich primär daran liegt, dass ja jetzt Raum und Mobilität ja noch mehr entkoppelt sind, weil ja die Zeit, die ich im Auto verbringe, ja noch weniger eine Rolle spielt. Also Distanzen werden für mich ja noch hypothetischer, als sie eh ohnehin schon sind, durch irgendwie Züge, die so schnell fahren oder Flugzeuge. Und wie du sagst, ich kann mich ja ins Auto setzen, Netflix gucken, knutschen, schlafen, arbeiten. Es ist ja noch mein Personal Space. Also es ist ja vollkommen irrelevant. Also es macht ja für mich keinen Unterschied, ob ich da jetzt 10 Minuten länger fahre oder nicht. Hey.
Das ist, wenn man amerikanische oder asiatische Städte als gedankliche Stütze hat, gebe ich dir recht. Aber wenn es dann in die klassischen europäischen Städte mit Stadtkernen kommen, die viele Funktionen haben, dann wird es halt einfach vom Raum her schwierig. Ne? Was passt in der S-Bahn rein? 1500 Personen. Wenn ich das mit einer Besetzung von einer Person in einem Auto mache, dann habe ich einen kilometerlangen Stau pro S-Bahn und die kommen alle paar Minuten. Da stößt es dann ja einfach rein physikalisch an, wenn ich die Nutzung nach wie vor zentriert in Städten habe.
Absolut, ich stimme dir zu. Das hält aber die Menschen in Amerika nicht davon ab, trotzdem jeden Tag 2 Stunden im Stau zu stehen, die Stadt zu fahren. Klar, sie haben keine Alternative. Aber die Frage ist aus Nutzerperspektive, ob ich mich in eine volle S-Bahn quetsche, wo ich stehen muss eine halbe Stunde, oder ob ich 45 Minuten bis eine Stunde in einem kleinen eigenen Auto sitze, wo ich mein eigenes Ding machen kann und die Stadt fahre. Also ich glaube, aus Nutzerperspektive ist dieses Versprechen von your individual space at any time, everywhere verdammt gut. Und da müssen wir erstmal gegenhalten mit öffentlichem Verkehr. Und da können wir noch so sehr von Flächeneffizienz, verstopfte Straßen etc. reden. Ich glaube, das ist so ein bisschen irrelevant. I can do it, so I do it. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir haben immer eine sehr starke Art und Weise, wie die Autos aussehen im Kopf heute. Also auch wenn wir automatisierte Autos denken, denken wir immer den klassischen PW automatisiert. Aber theoretischerweise kann man ja diese Technologie fit for purpose auf jegliche Fahrzeuge setzen. Das spricht gar nichts dagegen, die Dinger auf einem kleinen Pott zu schrumpfen und selbst fahren zu machen. Dann haben sie vielleicht die doppelte Fläche von einem Fahrrad. Und das ist dann schon nochmal eine andere Diskussion, auch flächenmäßig. Dann verliert unser Argument von Flächeneffizienz nochmal an Bedeutung. Ich glaube, es ist immer noch da. Ich glaube, die Städte ersaufen immer noch im Staudern und wir haben ein Riesenproblem und wir zersiedeln noch mehr und etc. etc. Aber ich glaube, wir dürfen nicht so naiv sein, zu denken, ja, das geht ja nicht. Weil aus Nutzersicht ist es einfach so sexy, dass man das haben wird wollen. Kostet es, was es wolle. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Projekt im Vorteil die Gegengeschichte, wie können wir von Anfang an diese Technologie aus Sicht des ÖVs erzählen, aus Sicht einer nachhaltigen Raumentwicklung der Schweiz. Und dafür müssen wir es von Anfang an in einer gewissen Weise auch sehr, sehr attraktiv und schön machen. Ich glaube, da müssen wir hinkommen, den Menschen irgendwie zeigen, hey, unsere Städte sind schöner dadurch, auch für dich, wenn dich das selbstfahrende Auto oder selbstfahrende Bus nur bis zum nächsten Bahnhof bringt oder bis an dein Ziel. Und zweitens, in deinem Statement, dass wir nach Stadelhofen fahren, da stimme ich dir zu, aber wenn man ja in die Mobilitätsstatistiken schaut, die meisten Menschen fahren ja nicht nach Stadelhofen, sondern innerhalb der Agglomeration. Und der Modalsplit in der Agglomeration ist ja sehr, sehr tief. Und da, wo der Urban Sprawl passiert, ist ja auch ein Rand einer Agglomeration. Also sehr, sehr viel der Trips sind ja sehr, sehr kurz, sind ja in den Agglomerationen, an den Rändern der Agglomeration im ländlichen Raum. Diese 2, 3 großen Verbindungen zum Stadelhofen, yes, fein. Die wird es auch in Zukunft geben. Aber spannend ist ja, was passiert in diesen Kristallisationsräumen, in den Agglomerationen, die wachsen an diesen Rändern. Und da ist dieses selbstfahrende Fahrzeug einfach unschlagbar. Weil da haben wir auch nicht die Infrastrukturen. Die Menschen haben so kleinteilige Wege. Denk dran, es eröffnet ja auch ein Use Case für neue Menschen, ältere Menschen, die das Fahrzeug nicht mehr nutzen dürfen oder nicht mehr wollen. Klassisch können plötzlich wieder mit dem Automobil sein. Kinder, die typische Geschichte von, wir haben ein Häuschen, dann haben wir unsere Familie, wir haben zwei Kinder und wir müssen unsere Kinder noch zum Fußball und zum Tennis bringen. Das lässt sich ja plötzlich auch lösen, weil das Kind ja dann selbstständig zum Tennis fahren kann. Also es sind ja ganz andere Felder, die plötzlich noch möglich werden, wo man dann schon sagen muss, ja, schon attraktiv.
Das ist es, keine Frage. Aber am Ende haben wir da natürlich mehr Verkehrsleistung und ja, letztendlich dann auch mehr Ressourcenverbrauch, wenn dieser, nehmen wir mal an, das wird dann sicher elektrisch sein, aber trotzdem muss dieser Strom irgendwo erzeugt werden und in der Summe von den Mehrverkehrsleistungen, weil, wie du skizzierst, es dann sehr komfortabel ist, müssen wir als Planerin, als Planer schon eine Antwort, also eine fachliche Antwort bieten. Ob die dann angenommen wird und politisch beschlossen, ist die zweite Frage. Aber einen planerischen Gegenentwurf müssen wir doch da ziehen können.
Absolut. Und ich glaube, da sind wir uns 100% einig. Also ich glaube, meine ganze Rede davor war wirklich nur, um zu sagen, hey, it's not so easy. Es ist nicht nur, weil wir einen planerischen Gegenentwurf haben und dann sagen, ja, das müssen wir einfach wegplanen und da haben wir einfach einen Fortschritt, das geht nicht. Da interessiert sich die Realität nicht drum, die verändert sich. Also wir müssen das wie mitdenken, dass es attraktiv ist, dass es kommt, dass es jetzt kommt und müssen jetzt eine Antwort drauf finden, weil sonst passiert genau das. Und ich glaube, das ist jetzt genau unsere Aufgabe als Planerinnen und Planer, dass wir gemeinsam rausfinden, hey, was tun wir jetzt? Was ist die ordentliche Antwort darauf? Und dieses Pilotprojekt im Vorteil ist, glaube ich, nur die Plattform, auf der wir das diskutieren können. Ich habe so viele Leute, die mir sagen, ja, das kommt nie, das kommt nicht so schnell, das funktioniert nicht. In der Schweiz ist das eh alles viel komplexer. Wir haben Schnee und Blumen und keine Ahnung was. Ja, das gibt es in anderen Ländern schon auch. So besonders sind wir jetzt nicht. Und dieses Pilotprojekt soll eben helfen, dass wir möglichst schnell da reinsitzen können und dann diese Diskussion führen. Weil es macht schon einen Unterschied, ob man das mal erlebt hat oder nicht. Und wenn man es mal erlebt hat, merkt man, na shit, es kann schon kommen.
Also kann ich dir zustimmen, als ich die autonomen Fahrzeuge in San Francisco, in Chinatown, in diesem Gewusel, wo man nicht weiß, ist das jetzt Velo, Fußgänger, Autofahrer, es ist alles, aber die Dinge haben einfach funktioniert und mir schien mit viel kühlerem Kopf als die menschlichen Fahrer, die dazwischen standen.
Definitiv.
Also es ist eigentlich ein Möglichkeitsraum, den ihr aufspannt für Diskussionen.
Ja, es soll genau das sein. Möglichkeitsraum für Diskussionen und wir haben, ich muss auch vielleicht für mich reden, noch keine vorgefertigte Meinung, ob es gut oder schlecht ist, ob es so kommen kann. Ich meine, wir müssen ja erstmal noch beweisen, dass die Kosten wirklich tiefer sind. Technologiehersteller sagen noch viel, solange sie können. Aber ja, es soll genau das sein. Ein Möglichkeitsraum, um zu verstehen, hey, was kommt auf uns zu, um dann Szenarien, Varianten zu spielen, was wir damit wollen. Und ich glaube, wir als Projektteam, wir können eine Antwort geben, aber ich glaube, wir sind viel zu wenig oder auch zu klein, als dass wir alle Antworten geben sollen. Also die Einladung ist eher, dass ganz viele verschiedene Menschen, Organisationen, Fachgruppen dieses Projekt nutzen, um eine Antwort zu finden. Also wir wollen uns eigentlich öffnen für so viel, wie nur geht und wie wir halt zeitlich und ressourcentechnisch schaffen. Es soll kein Projekt für uns sein. Das ist auch das Schöne, dass weder der Kanton Zürich, der Kanton Aargau, das Swiss Transit Lab oder wir als SBB da Geld verdienen wollen oder damit Gewinn machen wollen oder den eigenen Betrieb skalieren, sondern wir versuchen wirklich zu verstehen, wie funktioniert das System in Zukunft? Wie müssen wir uns aufstellen und allen anderen die Chance geben, sich die gleiche Frage zu stellen und so in einen gemeinsamen Diskurs zu kommen?
Und wenn du jetzt das Projekt beschreibst, ist das was Einmaliges oder so, ja, in Deutschland fahren die da, in Österreich da, in England da oder wo steht da die Schweiz?
Es gibt auf der Welt 5 oder 6 Technologie-Leader, 2, 3 aus Amerika, 3, 4 aus China. Und es gibt noch einen europäischen, der einigermaßen okay ist. Und das war es gerade, was der Markt hergibt. Und das Pilotprojekt im Vorteil ist im Moment im europäischen Kontext noch einmalig, weil es in Europa kein Projekt gibt mit dieser ausgereiften Technologie auf dieser Größe. Sprich, in dem Sinne sind wir einmalig. Wir werden wahrscheinlich unter Umständen, wir werden sehen, wie schnell wir sind, auch die ersten in Europa sein, wo ein Fahrzeug ohne eine Person hinterm Steuer durch die Gegend fährt. Sprich, in dem Sinne sind wir im Moment einmalig in Europa und das ist, glaube ich, ein Zufall, weil es unser rechtlicher Rahmen hergibt, weil wir den technologischen Provider gewinnen konnten. Aber es gibt in Europa eigentlich überall Initiativen. Viele Initiativen sind halt mit Herstellern von eher aus der zweiten Riege, die technologisch noch nicht so weit fortgeschritten sind, aber auch da kann man ja sehr, sehr viel lernen. Da ist es halt dann echt eher ein technologischer Test. Was wir aber spüren von den Herstellern, dass eigentlich jeder Hersteller von diesen großen eigentlich jetzt allen so ein Showcase macht wie unseren. Und ich kenne aus dem Hintergrund noch ein paar andere. Also ich weiß, wo die nächsten sein werden und sie kommen. Und danach geht es ihnen eigentlich um die Skalierung. Also sozusagen unser Projekt ist auf den technologischen Hersteller zu zeigen, schau mal, wir können es. So, und jetzt wollen wir skalieren. Deswegen glaube ich, sind wir im Moment noch die Ersten. Aber das ändert sich dann in einem Jahr, in zwei, in drei. Also ich glaube, es vergeht keine Woche, wo ein neuer Pilot angekündigt wird. Aber ankündigen ist noch easy.
Da muss man auch machen.
Aber es vergeht gerade keine Woche, dass nicht einer angekündigt wird. Diese Woche München.
Du hast beschrieben, dass das Lernen eben auch auf Seiten der Behörden ist. Ihr habt jetzt keine reguläre, sondern eine Sonderbewilligung. Aber das muss ja dann dahin kommen, dass solche Projekte reguläre Bewilligungen bekommen. Dass dann auch am Ende die Kantone und auch die Gemeinden wissen, wie sie dann jetzt jenseits des regulatorischen, planerisch darauf antworten müssen. Sind solche Fragen auch Teil des Pilotes?
Absolut. Also das ist ja unter anderem ein Interesse von Kanton Aargau und Kanton Zürich, dass sie das wissen und verstehen. Es ist ja immer so ein bisschen, soll man zuerst die Regulation schreiben und die shaped dann die Technologie oder kommt die Technologie und shaped die Regulation? Das Beste wäre es ja, wenn es so ein bisschen miteinander ist. Wenn wir spüren, was kann die Technologie wirklich, wo müssen wir wirklich draufschauen, weil es wirklich kritisch ist für die Sicherheit, für die Technologieabhängigkeit, für andere Themen. Und wo können wir es laufen lassen? Und da geht es gerade darum, dass wir wieder das verstehen, was ist eigentlich möglich, was nicht. Und wir erleben im Projekt wöchentlich Aha-Momente, und zwar alle. Der Hersteller auf seine Art, wir, aber auch die Behörden, wir verstehen wöchentlich neue Sachen. Sei es, wie die Daten fließen, sei es, was die Technologie wirklich kann, was sie manchmal noch nicht kann, etc., etc., etc. Und das ist schon gut, damit wir dann wissen, okay, das ist das, was wir regulieren sollten und das müssen wir nicht regulieren.
Wenn du das Thema Datenflüsse ansprichst, die Daten, bleiben die innerhalb der Schweiz, gehen die in andere Kontinente? Kannst du dazu was sagen?
Bei den Daten ist es so, dass wir eine Cloud haben, also das Swiss Translator eine Cloud, und in dieser Cloud hat VRide seine Technologie installiert. Und die Daten gehen von Fahrzeug auf dieses Cloud und wir können nachüberprüfen, welche Daten dann von der Cloud irgendwo anders hingehen. Auf dem Fahrzeug, das Fahrzeug nimmt mit den LiDAR-Radaren und den Karten seine Umgebung auf, fused das auf dem Fahrzeug selbst und anonymisiert es davon eigentlich auch schon und kann eigentlich damit fahren. Es gibt gewisse Daten, die werden vom Fahrzeug auf die Cloud übertragen, aber da ist auch ein sicherer Übergabeprozess definiert und wir sind mit den Datenschutzbehörden im Gespräch. Wichtig ist eben, dass die Daten bei uns liegen und bei uns sind.
Das ist ja schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und dann das Privacy by Design. Was geht raus? Was bleibt im Fahrzeug?
Genau. Also es ist erstaunlich unkritisch. Ich war selber noch überrascht. Also man muss es schon ordentlich designen. Man muss schon Arbeit reinstecken. Aber es ist jetzt nicht so, dass da ständig irgendwelche Daten auf irgendwelche Superserver irgendwo hin müssen, sondern man kann sehr, sehr viel lokal machen. Man kann es anonymisieren, etc., etc.
Wenn man es so macht. Andere Hersteller machen es anders. Beim Thema Daten poppt bei mir die Frage auf, wie sieht denn überhaupt die Akzeptanz von dem Projekt oder noch größer Akzeptanz autonomes Fahren aus? Da ist Daten ja ein Thema, aber da gibt es ja auch jede Menge Ängste und Hoffnung. Spürt ihr was davon in der jetzigen Projektphase?
Wir sind ja im Moment noch bewusst sehr zurückhaltend mit der Kommunikation, weil wir wie Fakten liefern wollen und nicht einfach nur daherreden, was wir Tolles tun. Wir spüren eine gewisse Skepsis, aber wir spüren auch eine gewisse Vorfreude und wir wissen aus allen anderen Projekten, die so um den Globus stattfinden, dass die Frage der Akzeptanz eigentlich sich immer erledigt hat, wenn die Leute einmal in diesem Fahrzeug gesessen sind. Von dem her, wir glauben nicht, dass die Akzeptanz ein Problem ist. Die Frage ist eher, was macht man mit dieser Technologie? Und was ist die Akzeptanz, wenn man es dann skaliert? Also wenn man dann auch die negativen Seiten der Technologie sieht. Aber rein, dass man in ein Fahrzeug sitzt, was selber fährt, ich glaube, das ist inzwischen in Zeiten von omnipräsenter AI-Hype, glaube ich, okay. Also wir spüren da keine Vorbehalte.
Und das eine ist, wenn ich mich reinsetze oder entscheide, mich nicht reinzusetzen. Das andere ist, wenn ich mich im Straßenraum bewege und diese Dinger dann rumfahren, sag mal, das Vertrauen, dass sie reagieren wie menschengesteuerte Fahrzeuge.
Also wir fahren ja noch nicht automatisiert durch die Gegend. Wir wissen aber von allen anderen Projekten auf der Welt, dass das bis jetzt nicht zu Problemen geführt hat. Und wir gehen davon aus, dass wir eine sichere und erprobte Technologie haben. Aber wenn wir irgendwie das Gefühl haben, sie ist nicht sicher, dann werden wir natürlich das Projekt stoppen oder längere Testphase machen, etc., etc. Von dem her, also ganz ehrlich, Ich weiß es nicht, aber let's find out. Darum geht's ja auch. Also let's find out, wie ist die Reaktion? Was beschäftigt uns?
Ja, das ist klar, dass das nicht technisch gemeint ist, sondern eben genau dieses, wie funktioniert Technik in einem gesellschaftlichen Kontext?
Genau,
ja. Und habt ihr aus dem Projekt oder aus dem Vergleich mit anderen Projekten Vorstellungen, was das denn für den Straßenraum bedeutet und letztendlich für die Gemeinden, die ja dann mit dem entsprechenden Planungsvorlauf sich überlegen müssen, wie sieht denn zukünftig der Straßenraum aus?
Was ich wahrnehme ist, als man begonnen hat mit dieser Technologie zu merken, ist im Horizont auftaucht, war man sehr viel stärker, dass man die Straßeninfrastruktur anpassen muss, dass man smarte Infrastrukturen braucht. Und je länger, je mehr merkt man, nein, braucht's nicht. Die Frage ist dann eher wieder der Vehikelgröße. Ist es sozusagen reines Taxi und man kann überall ein- und aussteigen, so mit Taxis heute auch? Wird es eher in einem ÖV-System, dann wird es eher vielleicht an Haltestellen halten, dann sind es aber die bestehenden Haltestellen. Also ich glaube, das verändert gar nicht so sehr die Fragen. Und das war ja die Diskussion, die wir am Anfang unseres Gesprächs hatten. Wenn man nicht die Technologie, wenn nicht Uber skaliert wird und wir plötzlich Tausende von Uber-Fahrzeugen in der Schweiz haben, sondern wir irgendwie so eine Mischmasch haben mit einem großen kollektiven Anteil und der ÖV sich mittransformiert, dann ist es ja nicht recht ähnlich wie heute. Die Gemeinden planen ihren Nahverkehr. Sie können ihn ein bisschen mutiger planen als heute, weil sie mit ihrem Geld wahrscheinlich mehr machen können. Das heißt, sie haben ein paar Linien mehr oder sie können öfters im Takt fahren. Aber die Fragen bleiben dann die gleichen. Wo hält das? Wo mache ich eine Haltebucht? Das ändert sich eigentlich jetzt nicht so viel. Man muss es halt nur mitdenken.
Und genau, wissen, man muss es mitdenken.
Man muss es mitdenken. Und vielleicht verschieben sich die Fahrzeuggrößen. Vielleicht so. Ich glaube, das ist eher, ein klassischer Angebotsplaner oder ein klassischer Raumplaner muss einfach bewusst sein, dass da was kommt. Wir müssen gemeinsam lernen, was das bedeutet. Und dann kann man es mitdenken und seine Angebote darauf anpassen. Immer in dem Szenario, dass nicht die Uber-Seite gewinnt, die wir in unserem Gespräch hatten.
Aber das ist ja genau der gesellschaftliche Kontext, dass wir nicht nur die persönliche Bequemlichkeit bei dieser Frage als Gesellschaft mit reinnehmen müssen, sondern sagen, was macht das denn mit unseren Städten, mit unseren Straßenräumen, dass ich eben nicht nur den eigenen Komfort nehme.
Ja, das wäre zu wünschen.
Ja. Aber es ist nicht auch eine Fachaufgabe, genau hier mindestens mal die Fachargumente zu liefern, dass es dann in der öffentlichen Diskussion und in der Politik anders kommt, das kennen wir ja auch.
Absolut, ja. 100% dabei. Und ich glaube, wir verstehen uns ja gleich. Ich muss ja gerade so ein bisschen die Gegenposition auch übernehmen. Die Herausforderung ist halt, Unternehmen wie Uber sind natürlich Privatunternehmen. Und sie wissen, dass in gewissen dichten Räumen ihr Angebot einfach gewinnbringend ist. Also ich weiß von einem chinesischen Anbieter, der in einer chinesischen Stadt eine Flotte von 1000 Fahrzeugen hat, die im operativen Betrieb Gewinn abwerfen. Das heißt, das ist noch ohne Investitionskosten. Aber trotzdem, sie wissen jetzt eigentlich, wenn sie jetzt Geld draufschmeißen, kriegen sie Geld zurück. Und wenn sie genug Geld zurückkriegen, dann ist es ja für sie absolut No-Brainer, dass sie einfach mehr Geld draufschmeißen. Und wie soll ich die als Planer aufhalten, weil das ist ja ein privater Anbieter. Klar, es gibt ein Taxigesetz, aber Uber meldet sich dann als Limousine an, macht politischen Druck. Also wie soll ich die eigentlich aufhalten, wenn sie einfach da sind?
Nee, das ist keine planerische Frage, das ist eine gesellschaftliche Frage, wie wir letztendlich Politik machen in diesem Land und welche Rahmenbedingungen wir zulassen oder nicht.
Und das ist immer diese Schnittstelle, in der sich die Raumplanung befindet, zwischen Policy, Politics, Polity. Also das ist jetzt gerade dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und ich glaube, dass das Projekt im Vorteil und auch, dass ich bei dir im Podcast sitzen darf, ist gerade mein Wunsch an uns Raumplanerinnen und Raumplaner, hey, da kommt eine Technologie, die verändert potenziell sehr, sehr stark, wie wir unterwegs sein werden im Land oder nicht unterwegs sein werden im Land. Und wir müssen uns proaktiv damit auseinandersetzen, weil die Kapitalinteressen dieser Unternehmen sind schon andere als unsere. Und da hinten dran stehen ja Google, Amazon, Baidu, die haben unendlich viel Geld. Also die interessieren sich eigentlich herzlich wenig für uns. Und da müssen wir schon recht smart agieren. Und deswegen ist dieses Pilotprojekt im Vorteil wieder eine Chance, weil wir einer der Ersten sind, dass wir uns ein bisschen Zeit auch kaufen können, um irgendwie eine Idee zu entwickeln, wie wir damit umgehen.
Absolut. Und eben nicht nur anhand von einer theoretischen Studie, sondern zu sehen, wie funktioniert das im Raum. Weil wenn ich jetzt so in die planerische Zunft mir angucke, wie mit dem ganzen Leihvelos E-Scooter, die auf einmal überall rumstanden, ein Airbnb, das alle Zonenregelungen ausgehebelt hat und wir als Planer eigentlich gar nicht dagegen halten konnten, sondern man jetzt eher über Gewerberegularien versucht, das in den Griff zu kriegen. Da hilft natürlich so ein Pilotprojekt, dass man dann planerisch vorbereitet ist und sagt, was heißt das denn, was kommt auf uns zu und wie könnte man es regeln, nicht im Sinne von verbieten und runterregeln, sondern regeln im Sinne von einer Allgemeinwohlorientierung, dass man eben das Gute von der Technologie nutzt und sie nicht abklemmt.
Genau. Und ich glaube, wir im Pilotprojekt haben jetzt so viel Zeit investiert, dass wir alle gemeinsam diese Technologie möglichst schnell nutzen können, dass wir noch gar nicht so sehr eine Haltung haben, wie man das genau regulieren sollte oder wie man das macht. Wir haben noch gar nicht so sehr eine eigene Haltung. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Selbstverteidigung zu sagen, ich würde ja eigentlich gerne jetzt bei dir hier sitzen und sagen, hey, ja, stimmt, du hast recht, wir sollten machen A, B, C, D, E, F, G. Aber das wissen wir nicht. Und manchmal denke ich mir, hey, ist auch ein bisschen vermessen zu sagen, wir wissen das, weil ich glaube, die Raumplanungszunft, die ist so voll von verschiedenen kreativen Köpfen und viele Räume haben doch so unterschiedliche Herausforderungen, dass es schon besser ist, wenn wir in dieser vielfältigen Schweiz, wie wir sind, viele Antworten darauf finden und Stück für Stück dann sich das Gute rauskristallisiert und wir nicht da mit einem großen Maul vorausgehen, sondern eher mal die Grundlage schaffen. Aber wir versuchen uns schon auch eine eigene Meinung zu bilden in den nächsten Monaten oder im nächsten halben Jahr bis Jahr.
Ja, definitiv, weil das, was man bis jetzt kennt, sind halt Projekte aus dem amerikanischen Kontext mit einem amerikanischen Planungsverständnis. Und da merkt man, da kann man nur einen Bruchteil in ein europäisches oder Schweizer Planungsrecht wirklich übernehmen.
Also gar nicht. Wechseln wir nochmal ganz kurz die Flugebene. Es ist halt schon auch gleichzeitig, das darf man schon nicht vergessen, eine super krasse Business-Entscheidung. Weil was für Fahrzeuggrößen produziert eigentlich der Markt? Also du hast diese Technologie-Provider und die überlegen sich, okay, ich muss meine Technologie auf ein Fahrzeug bauen. Was für ein Fahrzeug nutze ich? Nutze ich einen Viersitzer, einen Fünfsitzer, einen Einsitzer? Und das sind für sie Investitionssummen. Und sie gehen natürlich mit ihrem Best Bet, das, was der Markt bringt, rein. Und sie gehen halt im Moment eben, andere Planungsphilosophie, andere Städte, gehen halt mit eher Robotaxis ins Rennen. Und das kollidiert natürlich mit unseren Vorstellungen von Bussen. Und wenn natürlich in den nächsten 10 Jahren wir im ÖV 10, 15 Jahre brauchen, bis wir coole Busse haben, aber bis dahin die Welt schon geflutet ist mit Robotaxis, haben wir auch wieder so ein Ding. Und das sind sehr, sehr harte Business-Entscheidungen. Die haben gar nicht so sehr mit Regularien zu tun, sondern sie müssen sich halt einfach für etwas entscheiden, die Fabriken anwerfen und 100.000 Fahrzeuge bestellen. Und das ist halt so, wie sie funktionieren. Und ich glaube, das muss man schon immer noch im Blick haben, dass da sehr große Kapitalinteressen im Hintergrund stehen. Und wir uns das nicht so ganz aussuchen können.
Aber natürlich auch für eine langfristige Angebotsplanung genau die Frage, was für Angebote braucht es und was für eine Flotte braucht es dafür. Wir haben jetzt eher über Nahverkehr, noch nicht über Fernverkehr gesprochen. Spielt das Thema im Fernverkehr auch eine Rolle?
Ja, also ich glaube, wenn du von kleinen Gefäßgrößen ausgehst, die selbstfahrend sind, und sie fahren autonom, dann auf gewisse Distanzen wird es dann doch ein bisschen ineffizient und der Kostencase beginnt zu kippen. Anders gefragt, was für einen Fernverkehr meinst du? Meinst du den Schweizer Fernverkehr Zürich-Bern oder meinst du den europäischen Fernverkehr?
Guter Punkt. Ich dachte jetzt eher Zürich-Bern.
Hey, jetzt ist eine Frage, wie marktgläubig bist du und wie sehr glaubst du, dass die Kosten fallen oder nicht? Ich glaube, auf den langen Distanzen und in großen Mengen gewinnt je länger, je mehr die gepoolten Gefäße, jetzt in diesem Fall die Bahn, schon immer mehr einen Kostenvorteil. Aber es kann schon auch sein, dass es interessant ist auf längeren Strecken. Es ist genau die gleiche Diskussion. Wenn ich zu Hause in Zürich von meinem Haus zum Tram laufen muss, zum Tram zum Bahnhof, vom Bahnhof nach Bern fahre, in Bern in den Bus steige, boah, mega mühsam, dreimal umsteigen, zwischen den regnet, im Bus ist irgendjemand, der stinkt, keine Ahnung. Einer isst einen Döner und der Soße tropft mir aufs T-Shirt. Meh, mühsam. Ich kann mir auch ein Auto bestellen und straight fahren. Egal, ob es 10 Minuten länger braucht. Also ich glaube, da spielen die gleichen Mechanismen eine Frage. Aber ich glaube, das ist, wie du da vorhin argumentiert hast, in den Städten keine Chance, dass die Technologie skalieren kann, weil wir keinen Platz haben. In den langen Distanzen keine Chance, dass die Technologie skalieren kann, weil wir keinen Platz haben. Sprich, die städtische Mobilität ist eigentlich sicher davor. Und die langen Distanzen sind eigentlich sicher vor dieser Technologie und dann bleibt dieses Zwischenstück übrig. Aber der Großteil der Mobilität findet ja auch in diesem Zwischenstück statt.
Und momentan sind viele Nutzungen auf die Städte und Stadtkerne konzentriert. Und es ist ja dann auch vorstellbar, dass mehr und mehr Nutzungen in die Agglomeration wandern. Eigentlich ist so ein amerikanisches Modell, weil die Umgebung nicht mehr diese Rolle spielt und der Vorteil, den jetzt die Städte haben, vielleicht gar nicht so zum Tragen kommt. Ich weiß, das ist jetzt ein düsteres Raumbild.
Ich weiß gar nicht. Ist ein bisschen polyzentrische Schweiz, oder? Bisschen eine Frage, wie du Zentren siehst.
Wenn man es polyzentrisch organisiert, dann ja. Aber wenn man es nicht organisiert und wirklich diesen Sprawl hat, über den wir jetzt auch gesprochen haben, dann ist es eher ein düsteres Bild.
Ja, jetzt reden wir über die Schweiz und die Zukunft der Schweiz. Ja, Rückfrage, was meinst du mit Sprawl? Also ich meine, der Großraum Zürich ist einfach eine riesen, gigantische Stadt. Also die ist eh schon in sich selbst polyzentrisch und groß. Die Herausforderung ist ja eher, dass der ganze ländliche Raum noch zugebaut wird. Und da ist natürlich die große Gefahr, dass die selbstfahrenden Fahrzeuge das verändern. Der Rest, wenn ich jetzt neben Zürich noch irgendwie ein Zentrum in Spreitenbach habe und in Dietlikon, schadet jetzt Zürich auch nicht so, oder?
Nee, aber man muss es dann polyzentrischer denken, als es zum Teil jetzt gedacht wird.
Das müssen wir ohnehin, oder? Also vollkommen unabhängig von der Technologie. Also wenn nochmal 1-2 Millionen Menschen in die Schweiz mehr reingehen, also unser Bahnsystem kommt ans Limit, egal was wir tun.
Der Wohnungsmarkt auch.
Ja eben, also wir müssen sowieso polyzentrischer denken. So von dem her, das ist jetzt technologieunabhängig. Ich glaube, die Technologie kann uns dann eben wieder helfen, weil sie uns ein bisschen aus einem gewissen Zwängen wieder befreit, weil wir ein bisschen kostengünstiger ein paar Sachen organisieren können.
Und du hast so den ländlichen Raum eben schon angetönt, ist die Frage, wie weit geht dieses polyzentrische Stadtgebilde und wie stark setzt man dann auch planerisch, politisch Grenzen zum ländlichen Raum?
Ja, ich glaube, solange wir in unserem Kopf immer noch dieses Idyll haben von Haus auf dem Land, schönen Garten und jetzt kann ich noch jederzeit mit meinem fancy AI-Car in die Stadtmitte fahren. Hey, schwierig. Also wir reden gerade so ein bisschen düster, aber ich glaube, ich sage das auch immer wieder, weil ich wie klar machen will, dass diese Technologie halt für viele Menschen, glaube ich, schon sehr, sehr attraktiv ist und wir dem schon einen Gegenentwurf geben müssen.
Und es ja das Polyzentrische auch durchaus mit einer Verlängerung im ländlichen Raum denkbar ist.
Ja, absolut.
So, wir haben uns jetzt das Projekt angeguckt, die Veränderungen auf den Raum angeguckt und immer wieder klang so an, ja, das müssen wir uns dann angucken, das ist ein Showcase, ein Möglichkeitsraum. Schauen wir doch mal auf unsere eigene Branche, die Raumplanerinnen und Raumplaner. Wie siehst du eine Diskussion um automatisiertes Fahren in unserer Branche? Du bist ja auch im FSO-Vorstand, also in unserer berufsständischen Organisation.
Also ich glaube, sie ist bis jetzt inexistent. Also das ist jetzt ein bisschen freche These, aber ich habe das Gefühl, mit allen Raumplanern und Raumplanern, die ich spreche, außer sie sind sehr jung und sehr technikaffin, ist das überhaupt noch nicht auf dem Horizont. Und die Auswirkungen, die davon kommen, überhaupt nicht da. Und welche Sprengkraft das Thema hat. Also ich glaube, wir sind da komplett blind. Wir tun es ja eh ein bisschen schwer mit Digitalisierung als Branche. Von dem her, ja. Deswegen bin ich ja dankbar, dass ich hier sein darf, um ein bisschen ein düsteres Bild zu malen, obwohl das gar nicht so sehr mein Typ ist.
Also ich finde geil, dass unser Bild so düster war. Wir haben einfach abgeklopft, was sind die Chancen, was sind die Risiken. Und da sind wir uns einig, dass wenn man es nicht steuert, dass es dann mehr Risiken gibt oder zu Risiken kommen kann. Und dass diese Steuerung sicher nicht die Frage ist, ob es jetzt im PBG oder im BZO ist, sondern dass es eine gesellschaftliche Diskussion ist.
Mhm. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade sehr auf diesem, wir müssen das Auto einzäunen, Velorouten, den ÖV stärken, Busschleppkurven. Ich glaube, wir sind so sehr an diesem traditionellen ÖV-Bild. Und dass da sich eigentlich gerade wirklich was verändert am Horizont, das sieht man, glaube ich, gar nicht so. Oder man denkt halt, es kommt erst in 20 Jahren. Und ich glaube, die Message ist halt, es kommt halt jetzt in 5 Jahren. Aber unsere Planungszyklen sind halt 15 bis 20 Jahre. Und das ist halt eine riesen Herausforderung. Gleichzeitig, wie gesagt, ich meine, bis es skaliert, vergehen dann auch wieder 15 Jahre und so ganz neu ist die Welt dann auch nicht erfunden. Es ist immer noch ein oder das Gleiche. Ich glaube, der Druck wächst einfach auf RPG-2, auf Trennung von Bauzone und Nicht-Bauzone. Ich glaube, unsere Arbeit wird halt eher schwerer.
Ja, sie wird komplexer, aber das kennen wir ja schon.
Ja, genau. Also, aber ich glaube, die Branche oder wir als Raumplaner und Raumplaner müssten, finde ich, uns sehr, sehr viel mehr damit auseinandersetzen. Und zwar eben konkret und nicht irgendwie so lustig, theoretisch, ja, der Trend Digitalisierung, whatever der Trend Digitalisierung. Was heißt das jetzt schwarz auf weiß? Deswegen ist es schon mein Wunsch, dass möglichst viele Raumplanerinnen und Raumplaner ins Vorteil kommen und die Fahrzeuge einmal nutzen, um auch ein emotionales Verständnis davon aufzubauen. Wir sagen oft intern, Riding is Believing. Es ist schon nochmal was anderes, wenn man theoretisch darüber redet oder wenn man das einmal nutzt. Und ich meine, Busse und Velos, das kennen wir alle. Aber diese Erfahrung von diesen Autos zu spüren und die Erfahrung, wie das funktioniert, verändert dann schon nochmal was, wie man damit umgeht. Nicht, dass man dann super hyped ist und das das Beste findet, aber man entwickelt so einen eigenen gesunden, Verhältnis zu diesem Thema.
Ja, ich meine, bei jeder Ortsbesichtigung sprechen wir vom Genius Loki, den es auch zu erfassen gilt.
Genau. Yeah.
Und es ist eine andere Perspektive, wenn man öffentlichen Raum aus so einem automatisierten Fahrzeug wahrnimmt und in einem anderen Fahrgeschehen drin ist. Ja.
Mhm.
Dass wir da sicher dann, dass dieser Perspektivenwechsel eben auch dazu führt. Und das spielt eigentlich keine Rolle, ob das jetzt in 10 oder in 15 Jahren kommt. Mit den Planungszeiten, die wir haben, müssen wir uns darauf vorbereiten.
Mhm. Was ich mir wünschen würde, wäre, wie wenn wir in der Schweiz, wir versuchen sowas noch loszutreten, aber auch an anderen Stellen, dass wir wie in der Schweiz mal 2, 3, 4 exemplarische Planungen machen. Wie würden wir anders planen, wenn diese Technologie schon skaliert ist? Und ich glaube, wir können helfen, Hinweise zu geben, was es bedeutet, wenn sie skaliert ist, weil sie ein bisschen langsam die Kostenstrukturen checken, so ein bisschen die Ansprüche checken, was es wirklich bedeutet und was einfach nur in den theoretischen Papern steht, wo übrigens viel Richtiges steht. Ich glaube, das wäre eigentlich mein Wunsch so in nächster Zeit, dass wir wirklich mal ein paar Vertiefungsstudien, räumliche Studien haben dazu. Wie verändert sich eine Bergregion, eine touristische Region? Wie verändert sich ein Agglomerationsraum? Wie verändert sich ein ländlicher Raum, klassisches Tal? Also, dass wir wie so mal das mal so durchspielen würden an ein paar Leuchttürmen. Und zwar, das ist, glaube ich, eben extremst wichtig, nicht von Anbietern getrieben, die damit Geld machen wollen, die einen Showcase machen wollen oder Anbieter, die irgendwie skalieren wollen, sondern wirklich sehr aus der Gesellschaft rausgedacht und sehr, sehr nüchtern und sehr, sehr kritisch auch. Ich glaube, das würde uns, glaube ich, sehr helfen.
Also darin sehe ich eigentlich auch den Wert jetzt von dem Pilotprojekt, dass es eben nicht interessensgetrieben ist, also Business-interessensgetrieben, weil in der ganzen KI-Diskussion sehen wir das, wir nutzen eigentlich nicht KI, sondern wir nutzen Tools von meist amerikanischen Anbietern mit deren Business-Logik. Und wir fragen uns nicht, welche Technologie wollen wir, sondern das ist das Tool, nimm es. Und da setzt ihr ja wirklich einen Gegenpol und sagt, genau diese Fragen, über die wir gesprochen haben, dafür braucht es Leitplanken. Und über diese Leitplanken, die muss man verstehen und sie dann auch klug setzen, dass sie in die richtige Richtung führen.
Ich habe letztens einen Politiker gefragt, hey, mega hehres Ziel, was ihr da habt in eurem Pilotprojekt, aber ist es nicht schon zu spät? Und hey, vielleicht ist es zu spät, vielleicht ist der Markt stärker als wir, aber ist ja egal, wir wollen es trotzdem versuchen.
Und ja, wir müssen es versuchen.
Genau, es geht darum. Ja, jetzt haben wir diese Technologie, was machen wir jetzt damit? Anstatt sie einfach so zu nehmen.
Genau, weil die Rahmenbedingungen stellen wir jetzt oder bieten einen Teil, diese Rahmenbedingungen zu stellen. Ich glaube, da darf man sich als Planerin und Planer auch nicht zu wichtig nehmen, aber zumindest einen fachlichen Beitrag zu leisten.
Einen fachlichen Beitrag. Und ich glaube, der ist schon wichtig. Und ich glaube, das Gefühl, wir haben noch 2, 3 Jahre Zeit, weil also die Branche, die verspricht auch, dass es ganz schnell eskaliert und jetzt sofort und überhaupt und sowieso gleich. Das dauert dann doch immer alles ein bisschen länger. Und wir haben, glaube ich, noch mal gut 2 Jahre Zeit, wo wir uns das wirklich schlau überlegen können, um dann pointierte Haltungen zu formulieren. Also ich glaube, wir haben schon noch Zeit. Wir müssen es halt jetzt tun.
Julian, das ist so ein gutes Schlusswort. Dann danke ich dir sehr herzlich für das Gespräch. Es ist mal wieder anders gelaufen, als man sich das am Anfang skizziert.
Sorry.
Nein, aber das ist ja gut. Genau darum geht es ja, um diesen Möglichkeitsraum. Und Möglichkeitsraum beinhaltet eben auch, dass andere Möglichkeiten entstehen. Ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Danke, durfte ich hier sein.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Schau auch gerne im Blog vorbei, raumdigital.ost.ch. Wenn du interessante Projekte oder spannende Gäste kennst, dann schreib mir, ich freue mich über deinen Input.